Ja, ihr Lieben, wir haben noch eine Premiere heute, über die ich mich sehr freue. Am Beamer haben wir heute, oder am Laptop sitzt heute Check-in, und das finde ich richtig cool, Check-in, dass du jetzt den Beamer-Dienst übernimmst. Richtig gut, dass du mit dabei bist. Ich finde es richtig toll, wenn junge Menschen in der Kirche in Verantwortung kommen, wenn Generationen aufstehen und Verantwortung übernehmen, wo die Gesellschaft eigentlich gerade aktuell sagt, naja, irgendwie ist mit denen nichts los. Von daher, ich freue mich immer sehr, wenn junge Menschen am Start sind. Das ist super. Okay, ich darf ein wenig, bevor wir zur Taufe kommen, euch mitnehmen in ein Predigtthema hinein, in einen Bibeltext hinein. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute Taufe feiern können. Weil wir dürfen heute erleben, dass hier Menschen sind, die sich dazu bekennen, dass sie bewusst mit Jesus leben möchten und ihm nachfolgen möchten. Das ist wunderbar. Und wir können direkt mal mit der Präsentation starten, weil die Predigt, meine Gedanken stehen unter einem ganz besonderen Bibelvers heute Morgen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Lesen wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, die Verse 32 bis 33. Wenn ich diesen Vers nun aus dem Kontext reißen würde und ihn ohne Bezug mit euch teilen würde, könnte ich schnell zu folgendem Schluss kommen. Gut, dass ihr euch heute taufen lasst, denn ohne Taufe gibt es ja keine Errettung, denn wir sollen uns zu Jesus bekennen, das tut er ja heute, und dadurch werdet ihr gerettet. Ohne Taufe also keine Errettung. Ihr Lieben, das wäre eine fatale, ja eine falsche Schlussfolgerung. Und daran sehen wir mal wieder, es ist immer gut, sich Texte in der Bibel auch im Kontext anzuschauen und zu gucken, was da so ein bisschen hintersteckt. Und das möchte ich jetzt gerne machen und den Text mit euch im Gesamtzusammenhang anschauen. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr bekennt euch heute dazu für ein Leben mit Jesus. Oder ihr bekennt euch zu einem Leben mit Jesus und ihr wollt ihm nachfolgen. Nachfolger von Jesus werden in der Bibel Jünger genannt. Und übersetzt heißt das griechische Wort Mathetei, das eben Jünger bedeutet, ganz wörtlich Lehrlinge oder auch Schüler. Jünger sind also Lehrlinge oder Schüler. Und die Worte aus unserem Vers hier im Matthäus-Evangelium richtet Jesus eben genau an diese Menschen, an seine Jünger. Und ich lade euch ein, dass wir heute Morgen eine kleine Reise mal machen zusammen. Dass ich euch mal mitnehme und dass ihr euch darauf einlasst, in die Lebenswirklichkeit und in die damalige Zeit, in der die Jünger gelebt haben, damit wir diesen Vers so richtig gut verstehen, was er bedeutet. Und beginnen möchte ich diese kleine Zeitreise, diese Geschichte hier vorne am Fischernetz. Das habe ich mal mitgebracht und aufgehängt, zwei Fischernetze. Und die erinnern uns daran, dass die Jünger, von denen wir hier sehen, dass Jesus mit ihnen spricht, ganz einfache Menschen waren. Und dass Jesus sie am Ufer des Sees Genezareth berufen hat. Sie saßen dort gerade und gibt ja diese tollen Bilder wahrscheinlich, haben die gerade ihre Fischernetze geflickt und Jesus kommt hin. Sie sehen ihn und er sagt, ganz einfach, drei Worte, folgt mir nach. Und dann steht in der Bibel, sie lassen alles stehen und liegen und gehen mit ihm. Ein erster Punkt, den kannst du gerne mal einblenden, Jesus beruft. Und hier erkennen wir einen ersten Wesenszug. Jesus holt seine Jünger in ihrer Lebenswirklichkeit ab. Er holt sie da ab, wo sie sind. Er spricht mit ihnen auf eine Art und Weise, die sie sofort verstehen. Fischer war gestern, jetzt seid ihr Menschenfischer. Okay, haben die wahrscheinlich gedacht, cool, mit dem Bild können wir was anfangen. Er spricht mit ihnen auf Augenhöhe und sie verstehen, dass mit dieser Berufung, mit diesem Ruf von Jesus, folge mir nach, auch ein Auftrag verbunden ist. Und sie lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Ihr, die ihr euch heute Morgen taufen lasst, habt euch auch dazu entschieden, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, weil ihr ihn persönlich erlebt habt. Jeder in seiner Situation, jeder in seiner persönlichen Lebenswirklichkeit, das heißt, Jesus ist euch nahe gekommen, hat euer Herz berührt und ihr habt euch entschieden, ja, diesem Jesus, dem vertraue ich, dem möchte ich nachgehen, dem möchte ich mein Leben geben. Und vielleicht habt ihr sogar schon gespürt, hey, es könnte auch sein, dass er einen Auftrag für mich hat. Wer weiß. Aber machen wir uns mal weiter mit den Jüngern auf den Weg. Nachdem sie Jesus also berufen hat, ziehen sie mit ihm los. Und eins der ersten Highlights, die wir wirklich im Matthäus-Evangelium lesen, und dafür, ihr Lieben, steht diese wunderbare Bibel hier vorne, ist die Bergpredigt. Sie folgt unmittelbar im Matthäus-Evangelium auf die Berufung der Jünger. Das Erste, was Jesus also tut, er nimmt seine Jünger und ganz viele andere Menschen, die auch dabei waren, mit auf einen Berg und lehrt sie. Dafür steht die Bibel, also die Lehre. Und es ist total spannend. Wenn ihr mal wirklich Lust habt und Zeit habt, lest mal die Bergpredigt. Ich habe auch schon im Kopf, liebe Gemeinde, dass das, glaube ich, etwas sein könnte, was wir uns als Gemeinde mal wirklich gut zu Gemüte führen können. Wir haben in der Gemeindeleitung neulich darüber gesprochen und Sonja hat so ganz persönlich gesagt, Mensch, das ist was, das hat mich ganz neu berührt, was da in der Bergpredigt steht. Mache ich euch echt Mut. Er spricht nämlich in dieser Predigt ganz konkret darüber, wer glücklich zu nennen ist. Jesus erläutert, was es heißt, Salz und Licht zu sein. Jesus ermahnt zu Versöhnung. Und er wird sogar noch konkreter und spricht über Ehebruch, Ehescheidung, Schwören, Vergelten und Feindesliebe. Er legt dar, was es heißt, Almosen zu geben. Gerade eben haben wir die Kollekte gesammelt. Auch dazu finden wir etwas in der Bibel. Und er lehrt, was es heißt, richtig zu beten. Er führt aus, dass die Menschen sich nicht unnötig Sorgen machen sollen und warnt sie vor falschen Richtern. Also, nachdem Jesus seine Jünger abgeholt hat, in ihrer Lebenswirklichkeit lehrt er sie. Er macht ihnen deutlich, was es heißt, nach den Werten zu leben und die anderen weltlichen Maßstäbe, die irgendwie die Umgebung und das, was wir in die Welt, in der wir leben, was sie setzen will, dass wir sagen, hey, das lasse ich hinter mir und ich schaue auf die Werte, die Jesus uns gibt und ich möchte danach leben. Halten wir also fest, nach der ganz persönlichen Begegnung am Fischernetz folgt die Vermittlung, eine Zeit der Lehre, damit die Jünger in der Tiefe wirklich verstehen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und ich möchte euch auch da Mut machen. Nachdem ihr Jesus kennengelernt habt, habt ihr es wahrscheinlich schon getan, aber bleibt dran, forscht immer wieder nach. Was steht da in Gottes Wort? Was heißt es, mit Jesus zu leben? Was bedeutet das für mich? Das Wort Gottes ist für uns ein Lebenselixier als Christen. Wenn wir das Wort Gottes nicht hätten, dann wäre es ganz schön schwierig. Und dieses Wort Gottes, ich habe gerade meine erste Studienarbeit geschrieben über Bibelkunde, Neues Testament. Es ist faszinierend zu sehen, wie dieses Wort Gottes durch die Jahrhunderte, die Jahrtausende bewahrt worden ist. Das ist ein lebendiges Wort und Gott selbst hat dafür gesorgt, dass diese Worte, die ihm wichtig waren, heute noch uns zur Verfügung stehen. Es ist lebendig und es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Lasst euch darauf ein. Auch ihr anderen, macht's mal. Schlagt doch mal die Bibel auf. Ich weiß nicht, ob du sie im Schrank stehen hast. Ob du sie jeden Tag liest, dann sage ich Halleluja, super gut. Aber wenn sie im Schrank steht bei dir, wag den Versuch mal. Schlag's auf und guck rein, ob da was drinsteht, was dich anspricht. Nachdem die Bergpredigt vorüber ist, und das ist richtig cool, dann lesen wir in den Kapiteln 8 und 9 im Matthäus-Evangelium, wird es richtig praktisch. Weil Jesus ist jemand, der redet nicht nur über Dinge, die hier stehen und lehrt diese Dinge, sondern er tut sie auch. Und das ist richtig stark zu sehen, wenn ihr diesen Zusammenhang mal lest. Nach der Bergpredigt geht es nämlich richtig los. Ich habe mal durchgezählt. Insgesamt lesen wir in den Kapiteln 8 und 9 von 11 konkreten Heilungen, die Jesus tut. Und darüber hinaus wird berichtet, dass er viele Besessene und alle Kranken heilte. Also da wird über diese 11 besonderen Begegnungen, die beschrieben werden, hinaus noch wahrscheinlich eine große Menge an Menschen gewesen sein, die auch noch geheilt wurden. Außerdem hat Jesus mal eben zwischendurch noch einen Sturm gestillt. Seine Jünger waren in so einem Boot und die hatten tierisch Angst und drohten unterzugehen, haben Jesus geweckt und er hat mal eben gesagt, Sturm, sei still und der Sturm hat gehorcht und die Wellen wurden ruhig, die See wurde flach. Versetzen wir uns also wieder in die Situation der Jünger rein. Ja, sie haben erlebt, dass Jesus sie beruft. Sie haben ganz viel Lehre mitbekommen in der Theorie und jetzt geht Jesus hin und vermittelt das, was er in der Lehre gelehrt hat, auch in der Praxis. Und das ist richtig cool zu sehen, dass die Jünger das erleben dürfen, dass sie merken, es bleibt nicht dabei stehen, dass es Theorie ist, sondern es wird praktisch. Und dafür habe ich hier vorne als Bild mal dieses Tuch mitgebracht. Vielen Dank, Alicia, dass du das ausgelegt hast. Es steht einfach für dieses Wunder, was wir in Matthäus lesen, wo eine Frau ist, die inmitten einer Menschenmasse steht, so wie wir heute Morgen wahrscheinlich, 180, 200 Leute, das waren damals wahrscheinlich noch viel mehr. Und Jesus wird gerufen von einem Hauptmann, der sagt, komm schnell zu mir in mein Haus. Und Jesus geht los und in dem Moment berührt diese Frau einfach nur so ein Zipfel von dem Gewand von Jesus. Und dann steht in der Bibel, sie wurde geheilt. Und deswegen ist dieses Tuch hier vorne als Symbol für die Wunder, die Jesus getan hat. Eine Berührung von Jesus reichte, um diese Frau, die an Blutfluss litt, gesund zu machen, wirklich zu heilen, komplett gesund zu machen. Wahnsinn. Es bleibt nicht bei der Theorie, es wird ganz praktisch. Jetzt komme ich zum letzten Punkt meiner Predigt, der aber interessanterweise auch der zentralste ist. Es geht um eine Sendung und jetzt kommen wir nämlich dahin, erinnert euch an den Vers, den ich am Anfang hatte, den ich euch mitgegeben habe, dass wir uns vor den Menschen bekennen sollen, dann wird Jesus sich auch vor seinem Vater zu uns bekennen. Jetzt kommt nämlich die Sendung, der Kontext, in dem dieser Vers steht. Jesus schickt seine Jünger auf Mission. Kapitel 10, Matthäus-Evangelium, lest es euch mal durch. Ich kann es leider heute Morgen nicht in der Tiefe mit euch teilen, weil wir so viel Zeit nicht haben. Aber ich stelle mir das so vor, hey, ich habe euch gerufen, ich habe euch gelehrt, ihr habt ganz viele Wunder an mir gesehen, jetzt seid ihr dran. Jetzt geht's los, weil ihr könnt es nämlich auch. Und ich stelle mir so vor, die Jünger stehen da so, keine Ahnung. Und er sagt, ja, ihr seid dran. Und am Anfang von diesem Kapitel lesen wir, aufgeschrieben hier, kleinen Moment. Geht los, macht euch auf den Weg, tut genau das, was ihr mich habt tun sehen. Heilt die Menschen und bringt ihnen meine gute Botschaft, frei übersetzt. Und Jesus weiß, dass diese Mission heikel ist. Er weiß, er hat da 12 Leute vor sich, denen er viel gezeigt hat, denen er viel mitgegeben hat, viel beigebracht hat, aber ob das gelingt, ob das klappt, weiß er nicht. Aber er sendet sie. In Vers 16 lesen wir, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe, darum seid klug wie Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Und Jesus weiß, dass die Jünger in ihrem Auftrag, in ihrer Mission verfolgt und verachtet werden. Er geht sogar so weit, dass er sagt, passt auf, es kann sein, dass sogar die Familien sich gegen euch stellen, wenn ihr mir nachfolgt. Vielleicht erhebt sich ein Bruder gegen den anderen, weil dieser Jesus nachfolgt. Vielleicht entsteht Streit zwischen einem Vater und seinem Kind. Vielleicht erheben sich die Kinder gegen ihre Eltern, weil sie Jesus nachfolgen. All das lässt Jesus nicht unerwähnt. Aber er sagt, trotzdem, macht euch auf den Weg. Dafür habe ich die Schuhe und den Hut hier mitgebracht. Macht euch auf den Weg, ich traue euch das zu. Ich habe euch alles gezeigt und ich möchte, dass ihr diesem Auftrag nachkommt. Und ihr Lieben, das ist mir in der Betrachtung für die Predigt, deswegen habe ich es gesagt, das ist eigentlich das Zentralste nochmal neu deutlich geworden. Bei Taufe und bei diesem Vers, dass wir uns bekennen sollen, bei unserem Glauben, bei Gemeinde, bei unseren Zusammenkünften. Ihr Lieben, da geht es nicht um mich, um dich, ganz persönlich. Das auch, aber nicht nur. Es geht um etwas, was viel, viel größer ist. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, wenn wir diesen Vers, wenn ihr euch vor den Menschen bekennt, werde ich mich auch im Himmel vor meinem Vater für euch bekennen. Und wenn ihr mich nicht bekennt, wenn ihr mich verleugnet, werde ich euch auch vor meinem Vater verleugnen. Wenn wir den alleingelassen sehen, beziehen wir ihn ganz schnell nur auf uns und sagen, okay, ich muss bezeugen, ich muss getauft werden und ich muss das machen, dann werde ich gerettet. Aber Leute, dann verstehen wir eine Sache nicht. Wir als Christen, als einzelne Mitglieder am Leib Christi sind eingebettet in etwas viel, viel Größeres. In etwas viel, viel Größeres. Das, was Jesus vorhat, dieser Auftrag, diese Mission, ist so viel mehr als ich, als du, als ihr Täuflinge seid. Und doch will er uns dazu gebrauchen. Das ist dieses Geheimnis dahinter, dass wir erkennen dürfen und erkennen sollen, es geht um so viel mehr. Wir sollen den Auftrag erfüllen. Und weil Jesus eben weiß, dass es so schwierig ist, dass uns Anfechtungen begegnen. Ihr habt es im Vorfeld der Taufe erlebt. Wir haben darüber gesprochen. Wenn man sich zu Jesus bekennt, passieren Dinge, die sind nicht immer einfach. Aber deswegen, ihr Lieben, sagt Jesus ganz mutig in diesem Vers, bekennt euch zu mir. Dann werde ich mich vor dem Vater im Himmel zu euch bekennen. Und so kommen wir jetzt so langsam aber sicher auf die Zielgerade und merken also, was die Taufe wirklich bedeutet. Diese Taufe, dieses Bekenntnis, was ihr gleich macht, das ist für euch ganz persönlich ein wunderbarer Moment, weil ihr sagt zum einen, ich gehöre zu Jesus, aber zum anderen, in der Taufe werdet ihr bevollmächtigt, ihr bekommt Kraft für den Auftrag, für das, was vor euch liegt. Ich habe die Woche mit Arno telefoniert und es war so schön, er sagte zu mir, eigentlich ist es doch erst ein Beginn, es ist der Anfang eines Weges, die Taufe. Es ist gar nicht das, was schon vollendet und fertig ist. Wenn wir hier sagen würden heute Morgen, wir taufen nur die, die alle schon komplett fertig mit Jesus unterwegs sind, die alles klar haben, die am besten ohne Sünden sind, hey, das wäre falsch. Es ist der Anfang eines Weges. Ihr bekennt Jesus, ihr bezeugt ihn und dann geht ihr los. Nach dieser Taufe beginnt das erst, dann beginnt dieser Weg, dann sagt Jesus, hey, das, was du erkannt hast, wo ich dich gerufen habe, wo er euch gerufen hat, was ich euch gelehrt habe, was ihr schon erkannt habt, wo ihr Wunder gesehen habt, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht irgendwo anders, das behaltet im Herzen und dann geht los. Aber nicht ohne Bekenntnis zu mir, weil, wenn ihr euch zu mir bekennt, werde ich mich auch zu euch bekennen. Und das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Das ist das, warum wir Taufe feiern. Es gibt einen weiteren Vers, den ich euch zum Schluss mitgeben möchte. Römer 10, Vers 9 bis 10. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Es gehört also beides dazu. Es gehört der Glaube, der tief im Herzen verankert ist, bei euch, das weiß ich, ihr habt es mit euren Taufbegleitern besprochen, ihr habt es auch immer wieder bezeugt. Und es gehört eben dieses Bekenntnis dazu, was wir gleich selber übrigens auch live erleben dürfen. Die fünf werden uns gleich kurz berichten, wie sie zu Jesus gefunden haben und wie sie mit Jesus unterwegs sind. Da freue ich mich sehr drauf. Also, ich möchte euch allen nochmal sagen, Gott will dir, Gott will euch begegnen. In Jesus Christus hat er sein Ja zu dir gesagt. Durch den Tod seines Sohnes Jesus am Kreuz ist der Weg zum Vater für uns frei und das dürfen wir von Herzen, so wie es in Römer steht, glauben. Der auferstandene Jesus ruft dich und er ruft mich. Aber nicht nur ganz persönlich, sondern er ruft auch dich und mich in seine Nachfolge. Er gibt uns einen Auftrag. Und wir lesen in der Bibel heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das ist ein Auftrag von Jesus und dem sollen wir nachkommen. Und ich mache dir Mut. Es ist ganz egal, ob du das heute zum ersten Mal hörst, ob du es schon ein paar Mal gehört hast oder ob du irgendwie ganz woanders stehst. Gott kann das machen, wenn du es heute Morgen hörst, dass Jesus zu dir sagt, hey, ich möchte, dass du dein Leben mir anvertraust, dann kann das passieren. Dann darfst du heute Morgen Ja zu Jesus sagen, so wie die Täuflinge auch sich zu Jesus bekennen. Wir sind herausgefordert, das, was wir glauben, auch zu bekennen. Lass dich rufen. Hier in der Gemeinde heute Morgen sind ganz viele Menschen, die schon mit Jesus leben. Und wenn wir gleich die Taufe gefeiert haben, kommen wir zurück hier in diesen Raum und haben eine Zeit des Lobpreises, wo auch die Möglichkeit besteht, für sich beten zu lassen. Und wenn du es auf dem Herzen hast, dass du gerade irgendwie so ein Bubbern spürst, bei mir ist das dann immer so, wenn ich den Heiligen Geist spüre, dann fängt es hier oben so richtig an zu bubbern. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Dann hab einfach Mut gleich in der Zeit. Komm nach vorne. Hier sind Menschen, die sind für dich da, die beten gerne für dich. Und du hast die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen. Ich habe jetzt etwas mitgebracht, was nicht im Programm steht. Das ist eine kleine Überraschung für euch. Ist ein Lied, was ich total schön finde, was ich mag. Viele aus der hinteren rechten Fraktion, von euch aus gesehen links, werden sagen, oh, schon wieder so ein alter Klassiker aus den 80ern, aber das ist mir egal, ich mag es total. Können auch 90er sein, ich weiß es nicht genau. Lasst euch auf das Lied ein, weil es drückt einfach so schön aus, dass Gott Ja zu uns sagt. Dass Gott Ja zu euch sagt. Und ihr sagt gleich Ja zu ihm. Und bevor wir euer Zeugnis hören, das, was ihr uns berichten wollt, hören wir dieses Lied. Und danach sind wir gespannt, was ihr uns zu erzählen habt. Amen.